diese Geschwindigkeit ist ja nicht nur das, was beeindruckend ist oder was einen überholen kann oder überrumpeln kann hin und wieder, sondern ist auch einfach richtig faszinierend.
Die Sprachmodelle habe ich unterschätzt. Ja, die haben mich wirklich teilweise umgehauen.
Es muss messbar sein und es geht nicht darum, die modernste, die fancieste, die komplexeste Lösung zu finden, sondern die beste.
Wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dann finden wir es cool, dass da unsere Technologien dahinter stecken, die das Ganze halt grüner, effizienter und natürlich für die Bürger dann letzten Endes auch kostengünstiger machen.
Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Macht gibt man der KI? Das ist an der Stelle auch eine Entscheidung, die der Mensch trifft.
Was passiert denn ganz einfach, wenn unser System ausfällt oder die Internetverbindung ist weg oder jemand zieht den Stöpsel bei euch aus dem Serverschrank? Was passiert denn dann eigentlich?
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Und ich begrüße Sie herzlich zu dieser ersten Folge unseres neuen Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie an künstliche Intelligenz denken, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Ich wette, bei den meisten ist es ein Chatbot, oder? ChatGPT wahrscheinlich. Vielleicht Copilot, Gemini oder Claude. Die sind gerade überall und für viele sind sie das Gesicht von KI. Aber meine Gäste heute, die zeigen uns eine ganz andere Art von KI. Felix Teusch und Dr. Joscha Grüger machen klar, diese generative KI, die Texte schreibt oder Bilder zeichnet, das ist nur ein winziger Ausschnitt. Ich spreche mit den beiden über eine viel unbekanntere, fast unsichtbare Art von künstlicher Intelligenz. Eine, die im Verborgenen unsere Energie- und Wasserversorgung steuert. Das Prinzip dahinter: die KI lernt aus historischen Daten. Das können Aufzeichnungen von Wasserständen sein, von Pumpenleistung oder Strompreisen. Darin erkennt sie Muster, die für uns Menschen völlig unsichtbar wären, und erstellt supergenaue Prognosen. So eine KI berechnet dann zum Beispiel den perfekten Zeitpunkt, um einen Trinkwasserbehälter zu füllen, nämlich genau dann, wenn viel erneuerbare Energie im Netz ist. Das senkt massiv die Kosten. Oder sie entdeckt Leckagen in den Daten, noch bevor das Wasser eine Straße überschwemmt. Prävention statt Reaktion sozusagen. Felix und Joscha sind Experten auf diesem Gebiet. Beide sind Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Gründer des Startups Aimpera. Und mit Aimpera bringen sie ihre Forschung in die Praxis. Hören Sie jetzt, wie intelligente Systeme die Energiewende voranbringen und unsere Versorgung nicht nur grüner, sondern auch sicherer machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr seid ja jetzt wirklich so KI-Cracks. Also ich meine, ihr kommt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ihr habt dieser Startup gegründet. Ihr habt in dem Bereich auch studiert, befasst euch jeden Tag damit. Aber werdet ihr da manchmal auch überholt von der Geschwindigkeit, in der sich diese Entwicklung gerade oder in der sich KI gerade entwickelt?
Ja, wir werden auch mal überrascht, zumindest überholt, hoffe ich nicht, dass man das irgendwo dann wieder aufholen kann. Aber also ich persönlich, die Sprachmodelle, ChatGPT kam, glaube ich, 2022 raus. Ich weiß noch, Joscha, wir saßen bei uns, ein Kollege von uns hat berichtet, hier, guckt euch ChatGPT, das erste Modell quasi an, das ist total bahnbrechend. Und also ich hätte nicht gedacht, dass wir heute 2025, drei Jahre später hier sitzen und wir alle damit vermutlich arbeiten und wir auch in vielen Gebieten damit wirklich gut arbeiten und es auch sehr viel Arbeit abnehmen kann. Die Sprachmodelle habe ich unterschätzt. Ja, die haben mich wirklich teilweise umgehauen, dass ich wirklich auch Momente hatte, wo ich damit gearbeitet habe, wo ich mit meiner Freundin zusammengesessen habe und gesagt habe, hier, das hat mir heute ein Problem gelöst. Ich habe nach einem Begriff gesucht, mein Paper oder sowas, so eine Architektur. Da wäre ich mit reiner Suche wohl nie drüber gestolpert, wenn dann nur zufällig. Und dieses Chatprogramm hat es mir mit ein bisschen Arbeit dann irgendwann abgenommen, mir diesen Begriff zu nennen. Und ich war richtig dankbar dieser Software gegenüber, die ja nur eine Software ist. Und es hat mich, also die Sprachmodelle haben mich überrascht von ihrer Mächtigkeit her, ja.
Ja, und man spricht da bei der KI auch über verschiedene Wellen der KI, die so aufkamen in den letzten Jahren. Und das Schöne ist auch, diese Geschwindigkeit ist ja nicht nur das, was vielleicht beeindruckend ist oder was einen überholen kann oder überrumpeln kann hin und wieder, sondern ist auch einfach richtig faszinierend. Also ich finde es auch immer wieder richtig beeindruckend, was da passiert und wer da inzwischen alles arbeitet. Und klar sind es Technologien, in denen man vielleicht selbst nicht drin ist, weil man in einem ganz anderen Zweig der KI unterwegs ist. Aber ich finde es immer wieder auch einfach, es macht richtig Spaß, in einem Umfeld zu sein, was so bewegt ist. Also da passiert einfach gerade irre viel.
Seit ChatGPT rausgekommen ist, hat es ja dem ganzen Thema KI so einen Boost irgendwie verschafft. Und auch der gesellschaftliche Diskurs hat sich verändert. Habt ihr denn das Gefühl, dass sich das auch positiv auf die Entwicklung in der Industrie auswirkt?
Es hat auf jeden Fall geholfen, dass sich mehr Menschen was unter dem Begriff vorstellen können. Und für uns ist auch wichtig, jetzt zu dem Zeitpunkt auch im Gespräch schon klar zu machen, ChatGPT ist eine Art von Technologien, gerade wenn man das Thema Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft denkt, da gibt es vermutlich sogar mehr Anwendungen, die nicht direkt mit Sprachmodellen zu tun hat, obwohl es im Hintergrund gewisse Überlappungen gibt. Aber es hat einfach geholfen, so ein Sprachmodell, so ein Chatprogramm, wenn man es so ausdrücken will, das hilft auch dann nicht technologisch nahen, einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, was kann so eine Technologie. Und es hat, glaube ich, schon geholfen, das merken wir auch. Joscha wird mir da vielleicht beipflichten, das hilft schon, dass man auch immer mehr auf offene Türen mit dem Thema stößt.
Ja, vielleicht ganz kurz, Joscha, ich glaube, wir haben da im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Für mich ist es halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, seitdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, das war so bam, so jetzt ist KI da und von 0 auf 100. Ich habe vorher, ehrlich gesagt, nicht viel von KI mitbekommen. Aber ich höre jetzt bei euch auch raus, dass das gar nicht so ist.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die auch schon sehr, sehr lange KI einsetzen, aber eben andere Arten von KI, also diese Large Language Models, was jetzt ChatGPT betrifft, das ist ein anderes Level, würde ich sagen, von KI, ist eine andere Zugänglichkeit von KI. Es ist viel leichter, also es ist was anderes. Ich kriege eine Prognose von einem neuronalen Netz zurückgeliefert, das mir zum Beispiel aussagt, morgen ist so und so viel Energieverbrauch. Oder ich schreibe mit diesem neuronalen, mit dem Chatbot und kann ganz natürlich kommunizieren und bekomme auf gleiche Art und Weise eine Antwort. Das heißt, die Hürde ist viel geringer geworden, überhaupt einzusteigen in die Thematik. Und daher sind auch, würde ich sagen, heute die Unternehmen, selbst die, die vorher pessimistisch waren, die KI abgeneigt waren, vielmehr auch inzwischen auf den Zug aufgesprungen, dass sie sagen, ja, ohne geht's eigentlich nicht mehr.
Wir machen eine kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn Ihnen die Einblicke in dieser Folge gefallen und Sie im Bereich künstliche Intelligenz auf dem Laufenden bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Newsletter KI News. Wir richten uns speziell an Fach- und Führungskräfte, die KI verstehen und verantwortungsvoll im Arbeitsalltag einsetzen wollen. Wir ordnen die Komplexität der KI-Welt für Sie ein und bringen das Wichtigste auf den Punkt. Jeden zweiten Freitag erhalten Sie direkt in Ihr Postfach vielfältige Impulse, fundiertes Wissen, praxisnahe Anwendungsbeispiele und konkrete Tooltips. Mit diesem klaren Verständnis arbeiten Sie sicher, effizient und verantwortungsvoll mit künstlicher Intelligenz, speziell in der kritischen Infrastruktur. Den Newsletter können Sie auf www.wvgw.de/kai-news.de kostenlos abonnieren. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Ja, ich habe schon manchmal eher fast das Gefühl, dass es inflationär, aber manchmal das Gefühl, so Hauptsache wir machen was mit KI, egal ob es sinnvoll ist oder nicht, auch Hauptsache überall steht KI drauf.
Also eigentlich ist es ein cooler Punkt, weil das ist gerade der Punkt, glaube ich, wie man KI-Projekte angehen muss. Das heißt, zu identifizieren, was ist eigentlich sinnvoll. Also dieser Blick drauf, was sind die Use Cases, was bringt einen wirklich weiter und was sind diese, ja, ich Hauptsache irgendetwas mit KI machen. Also es gibt unzählige, wunderbare, richtig produktive, gute Einsatzmöglichkeiten, aber daneben halt auch irgendwie, ja, vielleicht Buzzword-Sachen.
Was versteht ihr denn eigentlich unter KI? Also habt ihr sowas wie eine eigene Definition für künstliche Intelligenz?
Also KI ist einfach schon viel, viel mehr als das, was wir mit ChatGPT meinen und beginnt viel früher. Also man hat da bei Expertensystemen, die feste Regeln haben, schon früh von KI gesprochen und das sind so die Anfänge der KI und sehr gut nachvollziehbare KI-Systeme. Wo man halt klare Regeln definiert oder es gibt KI-Systeme, die suchen ähnlichkeitsbasiert in großen Fallmengen einfach Fälle raus und sagen, ja, das hier ist der ähnlichste Fall, also ist das vielleicht die Lösung für dein jetziges Problem. Es geht nicht immer um neuronale Netze, es geht nicht immer um sehr komplexe Berechnungen, die sehr, ja, fast autonom laufen. Das ist nicht die Definition von KI, sondern es gibt einfach viel, viel mehr Arten von KI auch.
Mit welchen ich nenne es jetzt mal KI-Arten oder Technologien, arbeitet ihr denn überwiegend bei Impera, Felix? Also weil wahrscheinlich nicht mit Large Language Models. Das habe ich jetzt schon rausgehört, das ist eine KI-Art. Was gibt es noch?
No, wir arbeiten mit sogenanntem maschinellen Lernen. Da stecken zwei Komponenten drin. Einmal Maschine, also Computersysteme. Und das zweite ist das Lernen. Das sagt auch, wenn man sich ein bisschen mit dem Begriff dann beschäftigt, kann man es eigentlich ganz gut herleiten. Das ist halt eine Form von KI, weil wir Menschen sind auch intelligent, weil wir lernen können. Und wir als Menschen, genau wie Computersysteme auch, wir lernen sozusagen aus Erfahrungen. Das heißt, beim maschinellen Lernen immer, dass ich auf historischen Daten beispielsweise, Joscha hat gerade eben das Beispiel Lastprognose im Energiebereich. Ich will jetzt irgendwie einen großen Industriepark prognostizieren, weil ich für den Energie einkaufe oder weil ich für den das Netz regulieren muss und muss dann eben wissen, wie viel Energiebedarf wird denn da morgen an einem sonnigen Tag, an einem Werktag um 12 Uhr sein. Dann schaue ich mir im maschinellen Lernen immer die historischen Daten gerne an, weil ich versuche an der Hand der Historie die Konstellation der verschiedenen Einflussfaktoren lernen zu können. Also wie hoch ist der Einfluss von dem Wetter, wie hoch ist der Einfluss von der Uhrzeit. Da gibt es einfach dann Prognosen, die sind sehr signifikant. Ist die Uhrzeit sehr signifikant für eine Prognose. Beispielsweise also mit solchen Daten arbeiten wir, also Stichwort Daten. Man lernt auf historischen Daten. Das hat aber schon viel Analogie auch zu den Sprachmodellen, weil auch die basieren im Kern auf maschinellem Lernen. Die sind eben glücklicherweise durch sehr große Sprachschätze, gerade aus dem Internet sozusagen, trainiert worden. Das ist auch so ein Stichpunkt im maschinellen Lernen. Also das Training, ich muss im maschinellen Lernen aufgrund der historischen Daten mir ein sogenanntes Modell trainieren, wo sozusagen dann die statistischen Gegebenheiten der Trainingsdaten abgebildet werden. Das ist im Übrigen auch der Schritt, der immer sehr energieintensiv ist in der KI. Und dieses Modell, das nehme ich dann, um ja auf neue, bislang unbekannte Daten dann eine Prognose oder eine Optimierung, dann beispielsweise eine Lastprognose machen zu können. Also es wird häufig auch mittlerweile fast schon als Analogie genutzt, maschinelles Lernen gleich neuronale Netze oder Deep Learning. Deep Learning meint tatsächlich also Verfahren der tiefen neuronalen Netzen. Mittlerweile, das ist auch der Bereich, wo sich die letzten 10, 15 Jahre in der KI-Forschung wahrscheinlich am meisten Bewegung gezeigt hat, gerade in diesen tiefen neuronalen Netzen, also im Deep Learning, da ist im Moment am meisten Musik sozusagen drin. Das hat vor allen Dingen Gründe, dass einfach die Rechenleistung, die verfügbare Rechenleistung, die Computerchips die letzten Jahre einfach nochmal zugelegt haben und man gerade im Bereich des maschinellen Lernens, der tiefen neuronalen Netze, mittlerweile sehr stark mit Grafikkarten arbeitet, wo ich Rechenoperationen sehr stark parallelisieren kann. Und ja, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, ist das einfach der Trend gewesen, wo sich am meisten getan hat. Also man kann einfach sehr viel schneller trainieren und sehr viel schneller dann auch die Modelle anwenden. Und genau deswegen sind auch solche Produkte wie ChatGPT überhaupt erst möglich geworden. Also mit der Rechenkomplexität oder der möglichen Rechenkomplexität von vor 20 Jahren hätte man diese Systeme nicht entwickelt bekommen, weil man braucht im Grunde immer drei Zutaten, um solche Systeme zu bauen. Man muss algorithmisch in der Lage sein, das Ganze aufzubauen. Man muss die Daten haben, Stichwort ChatGPT. Ich trainiere beispielsweise mit großen Informationen aus dem Internet oder bei uns im Bereich mit Daten von Sensoren, mit Daten von Strombörsen etc. Und der dritte Punkt ist die verfügbare Rechenleistung. Und wenn alles drei zusammenkommt, dann haben wir solche schnellen Entwicklungen, wie wir sie jetzt sehen.
Joscha, vielleicht mal an dich die Frage, was ist denn jetzt, also das hat man ja vorher auch schon gemacht, also Daten erhoben und Wetterprognosen mit eingerechnet. Was ist so konkret nochmal der Unterschied zwischen einer Automatisierung einfach und einer Lösung mit KI? Also was kann die KI da jetzt besser, als man es vorher konnte, ohne KI?
Ja, wenn wir uns anschauen, wenn wir so Wetterdaten draufschauen oder generell auf große Datenmengen draufschauen, sind das erstmal für uns alles Zahlenreihen. Und wir können uns mit dem Blick auf diese Graphen, die wir uns vielleicht noch visualisieren lassen, ganz gut Muster mal erkennen, dass wir sagen, ah ja, okay, wir sehen, natürlich geht mittags, wenn die Sonne scheint, die PV-Leistung hoch und natürlich geht es dann abends auch irgendwann runter, bis es dann nachts null wird. Soweit kann man das ganz gut von Hand auch programmieren oder einprogrammieren in Steuerungsregelungen. Wenn es dann aber komplexer wird, also wenn es wirklich um diese ganz genauen Prognosen geht, auf die Minuten genau, auf die 15 Minuten genau, dann geht es darum, wirklich Muster zu finden, die wir mit dem bloßen Auge nur noch schwer beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr identifizieren können. Also es sind ja viele Parameter, die dort zusammenkommen, die miteinander aufeinander einwirken. Wir haben die Strahlungssensoren, wir haben die Ausrichtung von den Modulen, wenn wir jetzt über PV-Prognosen in dem Beispiel reden, wir haben das Verhalten der Module, Degradation, viele, viele Parameter und das zusammenzubringen und dort ein Muster zu erkennen, wann dieses Modul, dieser Wechselrichter, diese Anlage, wie viel Strom generiert, darin diese Muster zu erkennen, das ist für uns Menschen so nicht mehr machbar. Und wenn es eben um komplexe Muster geht, da haben dann die KI-Systeme ihren großen Vorteil.
Wenn ihr jetzt ein Beispiel nennen müsstet, was ist so ein ganz klassischer Use Case, der sich fast bei allen Unternehmen erstmal anbietet, weil es ja zu den sogenannten Low-Hanging Fruits gehört?
Ich würde mal gerne so einsteigen, wie wir grundsätzlich immer so Use Cases, ganz unabhängig, ob wir jetzt im Wasser, Energie oder in einem anderen Bereich sind, bei uns im Maschinellen ganz weit oben sozusagen einordnen. Das Erste, was wir immer gerne machen, ist, wir arbeiten ja mit Daten, also grundsätzlich immer datengetrieben. Das Erste ist, in den Daten Anomalien zu erkennen oder Ausfälle zu erkennen in Sensordaten. Das ist so der erste Bereich, den nennen wir gern Monitoring. Also wenn ich sowieso mit den Daten arbeite, dann steckt in den Daten grundsätzlich vieles drin, was auch einfach Richtung Ausfallerkennung oder sowas geht. Das ist Monitoring. Dann kommt der Bereich Prognose und dann kommt die Optimierung. Und wenn wir über Use Cases sprechen, dann sind ganz häufig die Prognose-Use Cases die allerersten Anwendungen, wo man sagt, das ist häufig low-hanging fruit, weil eine Prognose, das kann eine Energiebedarfsprognose sein, das kann eine Energieproduktionsprognose sein, das kann im Wasserbereich eine Nachfrageprognose von Trinkwasser sein, in Ortsnetzgebieten beispielsweise. Da ist es in der Regel so, die Daten liegen vor und man kann direkt mal was ausprobieren und man kann vor allen Dingen direkt bewerten, wie gut der Ansatz funktioniert. Weil ich kann mir historisch einfach die Daten geben lassen, die ich sowieso brauche vom Partner, vom Kunden. Und er sagt jetzt, ich brauche eine Prognose über meine Energieproduktion oder meinetwegen über die Nachfrage von Wasser in diesem Hochbehälter. Und dann kann ich das sozusagen als Entwickler, als KI-Entwickler ausprobieren und kann direkt sagen, historisch sehe ich, dass ich diesen Wert mit 95%iger Genauigkeit prognostiziert bekomme. Das heißt, ich kann direkt validieren, natürlich nur in die Historie gesprochen, aber ich kann direkt validieren, ob der Use Case funktioniert und ob er nicht funktioniert. Und das geht in der Regel, wenn man es gut macht, auch recht schnell. Also man kommt einfach schnell zu einem ersten Zwischenfazit. Und umgekehrt, diese Prognose-Use Cases sind grundsätzlich auch immer Ausgangspunkt für alle Formen von Optimierungen in diesem System. Also ich brauche immer gute Prognosen, um mich bestmöglich auch optimieren zu können. Also deswegen als Kategorie, die Prognosen sind ein Bereich, wo man in der Regel schnell und gut ein Gefühl bekommen, die sich dann auch lohnen.
Also Daten sind absolut notwendig für das, was ihr tut. Wie entscheidend ist denn die Qualität dieser Daten für eure Arbeit?
Ja, also Daten sind für uns so die Grundlage, der Ausgangspunkt, bei dem wir immer starten und starten müssen, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir neuronale Netze trainieren, KI-Modelle trainieren, sei es für einen Prognose-Use-Case in dem Fall, dann bauen wir auf Daten auf und die Daten brauchen eine hohe Qualität. Die Daten müssen möglichst fehlerfrei, möglichst vollständig sein. Alles, was wir in Ausfällen mit drin haben, alles, was wir an Data Quality Issues, also alle Fehler, die wir drin haben, sind alles Dinge, die uns bei der Prognose später wehtun. Klar haben wir vorgeschaltet Pipelines, die kontrollieren die Daten, die schauen sich Daten an, wie gut sind die Daten, können wir bestimmte Werte nachberechnen, wenn zum Beispiel irgendwo Werte nicht vorhanden sind, können wir die synthetisch nachbauen, können wir darauf hinweisen, wo bestimmte Dinge fehlen, aber letztlich sind Daten in der Regel immer der Ausgangspunkt. Jetzt ist es so, wenn wir Use Cases haben, die wir häufig betrachten können, also wie zum Beispiel PV-Prognosen, das ist einfach was häufig auf den Tisch kommt, da können wir auf vielen Daten aufbauen, die von ja, aus viel Erfahrung bei uns vorhanden sind und wo wir auch Modelle trainieren können, die leichter oder schneller starten können, wo wir also dann vortrainierte Modelle nehmen können, mit denen wir dann in die ins Training reingehen müssen, wo wir nicht ein Jahr an Historie brauchen, sondern wo es dann zumindest für die ersten Prognosen ausreicht, auch kleinere Zeitausschnitte zu nehmen. Aber Daten sind so der Dreh- und Angelpunkt, genau.
Kann man so ein KI-System generell auf jede bestehende Versorgungsinfrastruktur draufsetzen, sag ich mal? Also kann man das einfach aufrüsten oder ist da irgendwie in der Infrastruktur, in der technischen Grundlage sind da noch irgendwelche Voraussetzungen zu schaffen?
Ganz so einfach ist es in der Regel leider nicht in der Realität. Wir sind natürlich immer in sehr komplexen Systemen unterwegs, auch in gewachsenen Strukturen. Ich würde vielleicht mal so ein Beispiel machen, wenn wir uns so ein Trinkwassernetz heute vorstellen. Also wir sind Betreiber von einem Trinkwassernetz, wir sind ein Wasserversorger. Dann haben wir schon sehr gewachsene Strukturen, wie wir diese Infrastruktur, also unsere Aufbereitung, unsere Brunnen, unsere Hochbehälterbewirtschaftung heute schon eigentlich ein Stück weit fast zu 100% automatisiert auch steuern. Also wir haben in der Regel ja Leitsysteme im Hintergrund, die diese Infrastruktur heute Tag, Nacht, am Wochenende, wie am Feiertag, wie am Werktag sozusagen sehr autonom steuern können. Und da sitzt fast immer nicht rund um die Uhr noch ein Mensch und muss sozusagen die Regler schieben. Das heißt, diese Struktur, die gibt es heute. Und wenn man jetzt dort KI reinbringt, dann muss man sich immer an der bestehenden Struktur auch ein bisschen orientieren. Aber umgekehrt, diese bestehende Struktur, die ist für die KI-Anwendungen, die wir uns jetzt beispielsweise im Prognose- oder Optimierungsfall vorstellen, sehr, sehr gewinnbringend. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich will jetzt mit KI dieses Trinkwassernetz effizienter steuern, zum Beispiel effizienter Richtung dem Energieeinsatz. Das ist so ein klassischer Fall, den wir mit unseren Kunden und Partnern auch implementieren, dass wir also es schaffen, die Trinkwasserinfrastruktur besser zu verknüpfen in den Energiemarkt oder mit dem Energiemarkt zu verknüpfen, weil das einfach ein sehr gutes Match ist. Und ich zum Beispiel dann möchte, dass gewisse Flexibilitäten, denken wir jetzt an den Hochbehälter, dass der Hochbehälter dann mit Wasser gefüllt wird, wenn Energie besonders günstig ist, wenn wir vielleicht sogar zu viel Energie aus Erneuerbaren gerade haben, wenn ich selber als Betreiber eigene Erneuerbare betreibe und sozusagen den Strom sozusagen sehr günstig gerade selber nutzen kann. Wenn ich dort jetzt ein KI-System einsetze, dann verknüpfe ich das immer in der Regel dann mit diesem Leitsystem zusammen, weil das Leitsystem es eigentlich für mich sehr charmant macht, dass ich selbst nicht bis auf den Hochbehälter hinunter regeln muss als KI-System, sondern das KI-System bekommt quasi eine Schnittstelle, wo es die ganze Infrastruktur sozusagen digital zur Verfügung gestellt bekommt. Das hat auch viel mit Security-Themen zu tun, also dass ich auch eine gewisse Sicherheitsebene drin habe. Das heißt, es ist eine gewisse Komplexität und man muss Dinge wahrscheinlich immer in diesen Infrastrukturen dann auch anpassen, um das KI-System zu integrieren. Also es sind immer Schritte schon noch notwendig.
Also es gibt ja KI-Anwendungen, die sind nicht so komplex. Dafür ist aber dann der Outcome sehr hoch. Und dann gibt es aber auch andersrum KI-Lösungen, die sind super komplex und der Outcome ist aber nicht so hoch, habe ich mal in einer Studie gelesen. Inwieweit spielt denn diese Balance zwischen Effizienz und Komplexität einer KI-Lösung eine Rolle, um da die richtige Entscheidung auch für eine KI-Lösung treffen zu können?
Also wir haben wahrhaftig vorhin noch über neuronale Netze gesprochen mit gerade mal 18 Neuronen, wo wir Use Cases diskutiert haben, bei denen man sagt, ja, das ist sind Probleme, die hat man sehr gut verstanden. Bei denen hat man sehr, sehr einfache KI-Lösungen gefunden, die sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich dann auch valide. Und es ist, glaube ich, wie im echten Leben, dass nicht immer die komplexeste Lösung die beste ist, aber in der Regel ist es so, dass sehr komplexe Probleme natürlich dann auch oft eine komplexe Lösung brauchen. Also das und das A und O für uns ist immer, wir müssen das messen. Also es muss messbar sein und es geht nicht darum, die modernste, die fancieste, die komplexeste Lösung zu finden, sondern die beste. Und das muss gemessen werden und das ist so der Outcome, der eigentlich immer in jedem Projekt Teil ist. Also messbare Ergebnisse.
Wenn ich da noch einhaken darf, das hat natürlich auch immer, da zeigt sich so ein bisschen auch das Charmante an KI-Systemen, was auch so ein bisschen die Faszination nochmal auch uns zum täglichen Arbeiten sehr viel Spaß macht. KI-Projekte sind immer ziemlich interdisziplinär. Also es reicht nicht und es macht auch keinen Sinn, allein KI-Projekt nur auf Grundlage von einem KI-Experten sozusagen zu betrachten, sondern gerade wenn wir jetzt an die Bewertung denken, was bringt denn jetzt diese Lösung? Die ist vielleicht technisch total cool und das ist super neuartig, aber jetzt die Bewertung der Frage, was bringt das eigentlich jetzt den Anwender oder das Unternehmen? Das können natürlich wir nicht alleine, vor allen Dingen nicht alleine, wir können es vielleicht nur aus dem Bauchgefühl herleiten, aber da kommt ja sehr viel stärker dann eigentlich der Experte, wir nennen da, sagen da immer gerne der Domänenexperte, also das Unternehmen selbst, der Anwender, der kann das eigentlich viel besser einschätzen. Also der kann halt viel besser einschätzen, wie hoch ist denn der Mehrwert, wenn ihr diese und diese Genauigkeit erreicht. Bringt mir das denn was? Oder wie hoch muss die Genauigkeit sein, dieses Wissen mit reinzubringen? Das kommt in der Regel von außerhalb, also vom Experten selbst. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch unterschreiben. Nur weil eine KI-Lösung komplex ist, ist es leider nicht oder Gott sei Dank nicht vielleicht die beste. Es gibt auch Lösungen, die ein bisschen auch so einen Greenfield-Ansatz haben, also wo ich vielleicht nicht in so eine komplexe Struktur wie ein Leitsystem reingehen muss. Bildauswertung beispielsweise, oder wir kennen das im Abwasserkontext, wo einfach beispielsweise mit Videoauswertung, Leckagedetektion gemacht werden. Das heißt, da bin ich gar nicht in so einem ganz komplexen technischen Regel- und Steuerungskreis von so einem Leitsystem unterwegs, sondern eher so von Geschäftsprozessen oder von Wartungsprozessen, die sehr viel manuelle Arbeit heute haben. Also wo ich eher darauf achten muss, dass die KI-Lösung gut für meine menschlichen Benutzer nutzbar ist. Also da ist gar nicht ein IT-System derjenige, der das KI-System konsumiert, sondern es sind Menschen, die das konsumieren, ähnlich wie bei Chatbots. Und bei diesem System habe ich natürlich einen geringeren technischen Aufwand. Ich muss mir aber vielleicht noch mehr Gedanken machen, wie die KI-Lösung jetzt mit den Menschen kommunizieren kann. Also zeigt sie die richtigen Informationen, kann sie Dinge schön visualisieren. Das sind auch ganz andere Komponenten und ganz andere Fähigkeiten gefragt. Also wir haben jetzt sehr technisch gesprochen. Es gibt natürlich auch eine Reihe an Anwendungen, wo der Mensch sozusagen die Informationen empfängt. Und das hat dann auch viel mit Design zu tun. Das hat viel damit zu tun, zu verstehen, wie Menschen Informationen verarbeiten können. Und da sieht man wieder diese Interdisziplinarität. Da sind einfach ganz unterschiedliche Fähigkeiten gefragt, um wirklich gute Lösungen ganzheitlich sozusagen betrachten zu können.
Du hattest gerade mal, Felix, das Beispiel gebracht. Das war so ein Use Case. Ich bin Wasserversorger, betreibe einen Trinkwasserhochbehälter und kann dann mit Hilfe von KI sehr flexibel das Befüllen dieses Behälters mit der zur Verfügung stehenden Energie abgleichen. Das ist ja eins der zentralen Herausforderungen generell auch in der Energiewende, diese Flexibilitätslücken letzten Endes zu füllen. Also, dass Energie halt nicht immer zur Verfügung steht, weil eben ein Windrad sich nicht immer dreht oder die Sonne nicht immer scheint. Und dass eben die Verfügbarkeit nicht übereinstimmt mit dem Bedarf. Joscha, vielleicht an dich nochmal die Frage. Glaubst du oder glaubt ihr, wenn der Einsatz von künstlicher Intelligenz helfen kann, eben diese Flexibilitätslücke zu schließen? Und dadurch, darauf will ich eigentlich hinaus, vielleicht sogar den Netzausbaubedarf ein Stück weit reduziert, weil man eben das vorhandene Stromnetz viel effizienter nutzen kann?
Ja, wenn wir uns das vorhandene Stromnetz anschauen, dann sehen wir, dass wir immer wieder Zeiten haben, in denen es wirklich stark ausgelastet ist, wo wirklich bestimmte Bereiche sehr, sehr stark ausgelastet sind und an ihre Grenzen gefahren werden. Und was man aber parallel auch sieht, es gibt immer wieder Zeiten, in denen es nicht der Fall ist, in dem das Stromnetz nicht bis an die Grenzen ausgelastet ist. Und wenn man mit vielen Versorgern spricht, hört man immer wieder, wie schwer es ist, neue Systeme ans Netz zu bringen, neue Batterien ans Netz zu bringen, weil das Netz einfach nicht weit genug ausgebaut ist. Aber zugleich gibt es eben diese Phasen im Netz, in denen man eigentlich das Netz nutzen könnte, weil es nicht voll ausgelastet ist. Und das ist zum Beispiel ein Use Case, wo man sagt, ja, man könnte das Netz, wenn man intelligenter steuert, auch besser auslasten. Also das Netz, was wir jetzt haben. Und der andere Punkt ist, wenn wir die Energie dort verbrauchen, wo sie auch erzeugt wird stärker oder dort auch speichern, wo sie erzeugt wird, wenn wir mehr Eigenstromverbrauch haben, sind alles Dinge, die könnten zumindest dazu führen, dass man etwas weniger Netzausbau benötigt. Aber was wir an unserer Stelle, was wir liefern, sind eben die Prognosen, die solche Steuerung möglich machen würden.
Weil es unsere Leidenschaft ist, muss ich hier noch, oder würde ich hier gerne noch ergänzen, das ist wirklich auch das Coole, was uns eigentlich jeden Tag aus dem Bett bringt, wenn man uns sozusagen, wenn man auf die, diese beiden Themen, die sind so spannend, wenn ich einerseits an die, das erste, was man morgens wahrscheinlich macht, ist fast den Wasserhahn aufdrehen, weil man irgendwie was trinken will oder sich die Zähne putzt oder duscht. Also Wasser ist unser wichtigstes, schönstes, coolstes Nahrungsmittel sozusagen, was wir haben. Und in Deutschland wissen wir gar nicht zu schätzen, wie gut wir es haben in der Wasserversorgung. Und ja, auf der anderen Seite so ein zweites Medium, was total lebensnotwendig ist, nämlich Energie. Das brauchen wir auch für unsere Wirtschaft, aber für alles, für unsere Gesellschaft am Leben zu halten. Und für uns ist das, wir sehen da definitiv wirklich diese hohe Chance, mit der Technologie, die wir können, also mit künstlicher Intelligenz, es zu schaffen, dass wir die Energieversorgung einerseits grüner machen, sprich auf Erneuerbare, in eine Welt gehen, wo wir wirklich zum überwiegenden Teil oder definitiv irgendwann auch zu dem vollwertigen Teil uns mit erneuerbaren Energien versorgen, im Sommer wie im Winter, in Dunkelflauten wie in Hellbrisen. Und dass so eine Komponente wie die Wasser, so ein Sektor wie die Wasserversorgung mit den großen Energiebedarfen auf der einen Seite, aber auch den wirklich hervorragenden Flexibilitätsoptionen, energetischen Flexibilitätsoptionen auf der anderen Seite, ein super Baustein ist, um ein regeneratives Energiesystem auf die Beine zu stellen. Also das Thema Sektorenkopplung und Josch hat es angesprochen, die Prognosen sind da ausschlaggebend. Ich muss sozusagen in die Zukunft mich rein optimieren, alle Marktteilnehmer. Und da ist KI ein Puzzlestück, um diese beiden Bereiche, und da gibt es noch andere Bereiche wie Mobilität, Wärmeversorgung, das sind ja häufig Unternehmen, die sozusagen als Querverbundunternehmen Wasser, Abwasser, Energie, Mobilität etc. bereitstellen. Und da alles zusammen zu orchestrieren, das geht aus unserer Sicht technisch nicht ohne KI. Das macht ökologisch Sinn, es macht ökonomisch Sinn und es bringt diese Bereiche, die so spannend sind, öffentliche Daseinsvorsorge. Wir erleben das jeden Tag. Wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dann finden wir es cool, dass da unsere Technologien dahinter stecken, die das Ganze halt grüner, effizienter und natürlich für die Bürger dann letzten Endes auch kostengünstiger machen. Das hat auch eine starke soziale Komponente, wenn man es schafft, das Ganze einfach besser miteinander zu verknüpfen. Ja.
Also ich finde es total super, weil man jetzt ja auch wirklich die Begeisterung raushört und dass da unglaublich viel Chancen und Potenziale drin sind. Deswegen komme ich mir jetzt fast ein bisschen wie eine Spielverderberin vor, wenn ich sage, ich würde trotzdem auch gern noch mal ein bisschen über die Risiken sprechen. Gerade wenn wir auch jetzt in der Energie- und Wasserwirtschaft unterwegs sind, in einer kritischen Infrastruktur unterwegs sind, das Thema Versorgungssicherheit. Ich glaube, da würde ich schon gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil das ja absolut zentral ist. Ist dieses Thema manchmal, also dieses Thema Versorgungssicherheit manchmal auch ein Hemmschuh für das Einführen von KI?
Ich würde sagen ja, aber auch manchmal aus gutem Grunde. Also es ist ein Hemmschuh einfach, dass man dieses Thema, dass das bei den Werken, wir sprechen dann gern von den Werken, also die Werke, die beispielsweise eine Wasserversorgung machen oder Energieversorgung machen, die nennen dieses Thema schon sehr, sehr früh in den Gesprächen. Wie gehen wir denn damit um? Wie müssen wir das eigentlich bewerten? Das heißt, es ist schon ein Hemmschuh, aber ein berechtigter Hemmschuh. Also es kann natürlich auch so weit gehen, dass das häufig ein Totschlagargument ist. Also dass man sich gar nicht dann auf das Thema einlässt. Das ist ein bisschen schade, weil Lösungen gibt's für diese Herausforderung, sage ich jetzt mal, oder für die Punkte, die man dann klären muss, gibt es in der Regel technischerweise, weil man auch früher schon die ähnliche Probleme hatte, beispielsweise auch in der Automatisierung. Ne? Also sobald Computersystem eine Steuerung überlasse, habe ich dort ein Problem vielleicht sicherheitstechnisch, was ich irgendwie bestmöglich abfangen muss. Das Gleiche gilt aber auch, wenn Menschen handeln. Auch da habe ich diese Themen. Aber um dem Thema nicht auszuweichen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und den muss man sich auch bewusst sein, auch frühzeitig in den Gesprächen sicher sozusagen abräumen können, dass man dafür Lösungen präsentiert, dass man nicht vom Tisch wischt, sondern dass man sagt, wir sehen die und die Themen, die wir auf jeden Fall adressieren möchten und die müssen wir so und so lösen. Und dann ist eigentlich in den Gesprächen immer unsere Erfahrung, dann schafft man es auch, dieses Thema zu behandeln und auch zu einem Ergebnis zu führen.
Ist es denn so, dass durch den Einsatz von KI sich auch ganz neue Angriffsflächen ergeben können? Also vor allen Dingen für irgendwelche externen Gefahren, die es heute tatsächlich so nicht gibt. Also Cybersecurity spielt natürlich heute auch schon eine riesengroße Rolle, aber ja, entstehen durch die Nutzung von KI neue Angriffsflächen?
Also es wird wahrscheinlich zunehmend Angriffsflächen geben, die sehr neu sind, die man so vorher nicht hatte. Wenn man jetzt schaut, welche Angriffe auf Unternehmen gefahren werden, dann sind das aktuell ganz andere Sicherheitslücken, die genutzt werden. Das sind einfache Passwörter, das sind nicht geupdatete Systeme, das sind aktuell so die Einfallstore in Unternehmen hinein, um dort Schadsoftware zu installieren. Wenn man über KI-Systeme spricht und KI-Systeme als Einfallstor, dann kann man natürlich sagen, ja, man könnte Daten manipulieren, die auf denen das KI-System trainiert wird zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Letztlich hat man, je nachdem, wie man die Struktur aufbaut und sagt, wer steuert denn letztendlich? Ist es das Leitsystem noch mit der eigenen Sicherheitslogik dahinter oder ist es das KI-System selbst? Hat man immer noch eigentlich, wenn man das Leitsystem drin lässt, auch nochmal eine Instanz dazwischen, die Plausibilitätsprüfung machen kann auf alle Steuersignale, die von außen von der KI reinkommen. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Macht gibt man der KI? Das ist an der Stelle auch eine Entscheidung, die der Mensch trifft. Und wie bindet man die KI in Prozesse ein? Es sind ja nach wie vor Prozesse, die stattfinden. Und wie ist die KI im Austausch mit dem Menschen? Das ist nach wie vor vorhanden.
Ja, und ihr habt das Stichwort ja gesagt, ihr habt gesagt, Versorgungssicherheit quasi nachteilig also kann eine KI die Versorgungssicherheit beeinträchtigen sozusagen. Eine schlechte KI bestimmt, die schlecht eingestellt ist und Fehler macht, wenn man da nicht dafür sorgt, dass selbst auch schlechte Entscheidungen nicht irgendwo im System abgefangen werden, wofür man auf jeden Fall sorgen muss. Ne? Also immer, wenn man diese Regelkreise, Josch hat es gerade gesagt, ich habe ein Leitsystem, das kann natürlich fehlerhafte Vorschläge abfangen. Das ist Punkt eins. Die Frage ist auch, ich würde es in beide Richtungen betrachten. Ja, wenn man es ganz schlecht macht, ganz katastrophal macht, dann kann die Versorgungssicherheit darunter leiden. Umgekehrt sehe ich auch ganz, ganz viele Anwendungen, wo gerade mit KI die Versorgungssicherheit von Systemen wirklich massiv erhöht werden kann. Also es gibt eine Reihe von Anwendungen im Energie- und Wasserbereich. Wir haben eben das Thema Monitoring kurz genannt, wo KI explizit dafür eingesetzt wird, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Also Ausfälle von Komponenten frühzeitig zu erkennen, Überlastungen im Netzbereich zu prognostizieren, mit Trockenheitperioden im Bereich der Trinkwasserversorgung ein bisschen resilienter umzugehen, was auch noch ein riesen Use Case werden wird, wenn wir uns an die Trinkwasserversorgungssituation der letzten Sommer erinnern. Also in beide Bereiche ja. Bei der Erhöhung der Versorgungssicherheit gibt es ganz viele Punkte, ganz viele Use Cases, wo KI dafür sorgen wird, dass die Systeme noch besser werden als heute, noch seltener ausfallen können. Und bei dem anderen Bereich, wo es dann auch wirklich darum geht, wie sicher sind die Systeme, gibt es eine ganze Reihe an Themen aus dem Werkzeugkasten, die man auspacken kann, zusammen wieder mit den Experten vor Ort, wie man die Systeme, beispielsweise redundante Systeme aufzubauen. Also wir sprechen immer mit unseren Kunden sehr frühzeitig darum, was passiert denn ganz einfach, wenn unser System ausfällt oder die Internetverbindung ist weg oder jemand zieht den Stöpsel bei euch aus dem Serverschrank. Was passiert denn dann eigentlich?
Was könnte denn passieren? Also mal angenommen wirklich, da zieht einer einen Stecker. Und dann?
Im besten Falle würde, wenn wir jetzt an das Thema Trinkwasseroptimierung Hochbehälter denken, der Hochbehälter weiter befüllt werden. Also ein bisschen technischer ausgedrückt, in dem Hochbehälter steckt nochmal eine ganze Reihe an Regelungstechnik drin, also sogenannte speicherprogrammierbare Steuerungen, die dort isoliert quasi auch ohne Internetverbindung dafür sorgen, dass wenn ein bestimmter Pegel, sagen wir mal 20-30% im Hochbehälter quasi das Level quasi gesunken ist, dann dafür sorgt, dass er neu zupumpt. Das kann er quasi machen, ohne dass er irgendwie eine Verbindung nach außen hat. Und solche Regelsysteme, die würden auch heute schon greifen, weil ich immer damit rechnen muss, dass von außen keine Verbindung zum Beispiel zu einem zentralen Leitsystem habe. Also genau das würde in so einem System dann hoffentlich passieren. Das heißt, das System fällt nicht aus, die Versorgung bleibt gesichert. Der Nachteil ist, ich bin nicht mehr so effizient wie vorher. Also die Optimierung bleibt aus. Ich verbrauche dann Strom zu Zeitpunkten, wo es gerade ungünstig ist. Aber das eigentlich hohe Gut, die Versorgungssicherheit, bleibt aufrecht.
Wie wichtig bleibt der Faktor Mensch bei der ganzen Sache? Also auch gerade vielleicht im Hinblick auf die Sicherheit, so als letzte Instanz, der die Kontrolle behält einfach.
Ja, also wir sprechen bei uns gerne von KI nicht unbedingt als Blackbox, sondern als Ingenieurswissenschaft, dass wir sagen, das sind Systeme, die muss man auch noch als Mensch verstehen. Man versteht vielleicht nicht jedes Neuron dazwischen, man versteht nicht genau jeden Pfad, der dort gewichtet ist, aber man muss verstehen, was dort weshalb passiert, um zu wissen, wie man das letztendlich einsetzt und wie man das in Prozesse integriert, wie man das ja auch in den Austausch mit den Menschen stellt. Und dementsprechend ist der Mensch nach wie vor für uns eine ganz wichtige Komponente, weil wir am Menschen vorbei sowas nicht entwickeln können. Wir können es nicht an Menschen vorbei in den Betrieb reinbringen. Und der Mensch ist nach wie vor eine wichtige Instanz, auch um zu validieren und ja auch die Ergebnisse zu kontrollieren. Also von daher, ohne den Menschen geht's nicht. Ja.
Danke.
Wir kommen auch gerne wieder.
Ja, gerne. Gerne. Nein, also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.